wenn ich irgendwo eingeladen werde, um zu predigen, dann mache ich immer eine Vorbedingung. Bitte sag du mir, was bei euch jetzt so gerade dran ist. Ich liebe es, wenn da so Herausforderungen kommen. Manche haben echte Konflikte in der Gemeinde und wollen ein Thema mal geklärt haben, lieben gerne. Das habe ich auch gemacht. Und ja, der Daniel hat mir dann was geschickt. Und ich denke mir, wow, was für ein Geschenk. Da kriegt man mal eine Schriftstelle geschickt und sagt, mach da mal was draus. Man kann daraus nichts mehr machen, aber es lohnt sich, sie genauer anzugucken. Und diese Schriftstelle steht im Römerbrief. Aber jetzt muss ich was vorausschicken. Manche Leute meinen, dass die Bibel grundsätzlich überall genau gleich wichtig und gleichwertig ist. Da geht einem manchmal ein bisschen was verloren. Oder man verfranst sich in Seitengebiete, wo man hier nicht mehr rauskommen kann. Und es gibt Schriftstellen, mit denen man leben kann und sterben. Und so eine Schriftstelle hat er mir gegeben aus dem Römerbrief. Und damit wir den Römerbrief richtig einschätzen, Paulus hatte ja wahrscheinlich eine sehr intensive persönliche Beziehung zu Jesus, weil er von ihm persönlich auch unterwiesen wurde. Es gibt eine Lücke in seiner Biografie. So nach Damaskus, wo er dann ein bisschen schon komisch die Fliege gemacht hat, mit einem Korb runter über die Mauer, damit er nur ja nicht von den Juden erwischt wird, denn er war inzwischen von einem heißblütigen Christenverfolger zu jemandem gewandelt, der total erschlagen war von diesem Jesus. Innerlich erschlagen. Äußerlich blühte er auf. Aber er floh. Und er floh, und man nimmt an, da fehlen dann ein paar Jahre in seiner Biografie, da konnten die forschen, wie sie will, aber es gibt so ein paar Ansätze, wo gesagt wird, dass er irgendwie in der Wüste war. Und man nimmt an, dass er hinübergelaufen ist, so in Gebiet von Libanon, Syrien, Libanon, da in der Gegend. Da ist ein ziemlich wüstiges Gebiet. Und da muss er mehrere Jahre lang in Einsamkeit und vielleicht doch nicht so einsam gelebt haben und ist unterwiesen worden von diesem Jesus, den er mal verfolgt hat. Deswegen ist das, was in seine allein im achten Kapitel steht, ein Text von wirklich lebensentscheidender Bedeutung. Lebensentscheidend. Ob ich innerlich mal so weit käme, dass ich mit meiner Beziehung zu diesem Gott, den wir ja nicht sehen können, so stabil werde, dass ich mich darauf verlassen kann, was er da geschrieben hat. Ich ende nur mal mit dem achten Kapitel zuerst, damit wir so einen kleinen Anklang haben von dem, was diesen Mann getrieben hat. Schwestern und Brüder, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte der Finsternis, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Wie sieht unsere Zukunft heutzutage aus? Manche haben schon das Gefühl, wir leben in der Apokalypse. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche dämonischen Kräfte, weder Wesen aus der Himmelswelt noch solche aus der Hölle, noch irgendein Geschöpf dieser Welt, weder noch alles das, was uns eventuell tatsächlich Angst machen könnte, all das trennt, also noch trennt dieser Welt uns von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns durch Jesus Christus schenkt. Das ist Gegenwart. Es bleibt dabei. Gott schenkt unendlich und andauernd diese Zuversicht, die wir haben dürfen, weil Jesus ihn uns offenbart hat. Das ist das Ende vom 8. Kapitel. Es lohnt sich, das mal vielleicht zu Hause mal wieder, wenn es einem auch ein bisschen daneben geht, nicht so ganz wohl ist, dass man einfach sagt, ich brauche jetzt irgendwas. 8. Kapitel im Römerbrief. Und ich weiß wieder, wo es lang geht. Der Text, den mir der Daniel geschickt hat, kommt jetzt. Der kommt dann auch da, aber es geht auch mit dem Zuhören. Wenn aber der Heilige Geist in uns lebt, müssen wir nicht mehr all den unguten Verhaltensmustern folgen, die wir so gerne hinter uns lassen würden. Das ist eine Umschreibung von dem, was sehr trocken und nüchtern Paulus da schreibt. Es gibt Dinge, die uns belasten, weil wir mit ihnen nicht klarkommen. Wir kommen nicht klar. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Menschen, wo ich sage, wenn ich den doch schon aus der Ferne sehe, steigt in mir was hoch und das ist nicht angenehm oder so. Es gibt also so Dinge, am liebsten würde ich, wir haben immer solche Begegnungen, also ich habe sie dauernd im Auto. Wenn ich da unterwegs bin und dann sehe, da ist eine Rettungsgasse und dann kommt plötzlich ein fetter Lastwagen und setzt sich genau dazwischen. Dann denke ich mal, hast du noch alle? Ja, also es gibt Verhaltensmuster, die unser Leben nicht unbedingt fröhlicher machen, sondern oft ziemlich belasten. Und da sagt er, wir müssen diesen Verhaltensmustern nicht folgen, die wir so gerne hinter uns lassen würden. Im Prinzip sind wir mit uns nicht zufrieden. Wenn uns irgendwann wieder mal bei irgendjemand der Kragen geplatzt ist, gesagt, ach du Trottel, hättest du dich doch ein kleines bisschen beherrscht oder so. Wir hätten es gerne hinter uns. Aber es ist zum Teil, wie wir denken, es ist unsere Natur. Und manche sind da ein bisschen mehr geplagt und andere ein bisschen weniger. Jetzt kommt die Lösung von Paulus, die er von Jesus empfangen hat. Ja, wenn wir uns von seinem Geist leiten lassen, geschieht das, was Gott immer für uns vorgesehen hatte. Wir werden seine Kinder. Das heißt, wenn Gott die Möglichkeit hat, über seinen Heiligen Geist uns in unserem kleinkarierten Denken langsam, aber sicher zu beeinflussen, positiv Gedanken zu geben, die heilend sind und nicht nur niederdrückend sind, dann erfahren wir etwas von einer Würde und einer Wirklichkeit. In jedem von uns ist das so. Dass wir sagen, das meinte der wohl mit Kind Gottes sein. Muss ein Kind, ich habe das gestern schon mal erwähnt, muss ein Kind sich rechtfertigen, dass es ein Kind ist? Muss es sich das verdienen? Ich habe gestern das Beispiel gebracht, was mir rührend richtig erschien. Ein kleiner Sechsjähriger sitzt am Tisch seiner Eltern und sagt, ja, ich suche jetzt schon seit einiger Zeit nach einer Nebenbeschäftigung. Ich möchte etwas dazu beitragen, dass ich bei euch sein kann. Jede Mutter und jede Vater würden sagen, du, ich glaube, du tickst nicht richtig. Du bist doch unser Kind. Wie willst du etwas verdienen, was wir dir selbstverständlich geben, weil wir dich lieb haben, weil du unser Kind bist? Ich glaube, jeder, der Vater und Mutter ist oder war, der wird sagen, ja, wäre bei meinem Kind nicht anders gewesen. Wenn es mit so einer verrückten Idee gekommen wäre, dass es Nebenverdienst sucht, um seinen Unterhalt bei der Familie zu bezahlen. Aber viele denken genau so von Gott. Ja, ich muss mir das verdienen, was er uns versprochen hat. Er will es uns schenken, aber wir wollen es uns verdienen. Das führt sofort dazu, dass wir innerlich genau diese Furcht haben. Werde ich durchhalten in meinem Glauben? Was wird in meiner letzten Stunde sein? Wird Gott mir gnädig sein? Ich hatte mal mit einer Dame zu tun, eigentlich nur ganz wenig. Sie kam jeden Morgen, bitte, jeden Morgen, nicht jeden Sonntag, jeden Morgen zum Gottesdienst. Eine kleine, feine, liebevolle Dame. Sie kam jeden Morgen zum Frühgottesdienst. Und dann wurde sie einmal krank und dann habe ich sie im Krankenhaus besucht und sie saß im Bett. Und ich begegnete einer Frau, die blanke Panik ausstrahlte. Panik vor dem, was sie kommen sah und wusste, die Diagnose war, es geht nicht mehr lang. Und das hat mich als jungen Seelsorger so erschüttert, dass ich mir gesagt habe, was haben wir falsch gemacht? Wie kann es sein, dass jemand, der weiß und wissen müsste, dass er ein Kind Gottes ist, so eine Panik schiebt, anstatt sich eventuell auf diesen Gott zu freuen, der ihn nach dem Tod in Empfang nehmen wird, auf eine Zeit, die unvorstellbar sein wird? Panik. Werde ich überhaupt in den Himmel kommen? So die simple Frage. Werde ich nicht woanders hinkommen? Wir haben ein Gottesbild, das uns innerlich durchaus kaputt machen kann. Und dieser Gott, ja, jetzt hätte ich bald gesagt, er rauft sich die Haare, um uns mal beizubringen. Hört doch auf. Erstens müsst ihr euch nicht das verdienen, was ich euch verheißen habe. Ihr müsst nur euch mir zuwenden. Ich möchte mit euch eine Beziehung haben, die nicht von Angst geprägt ist. Was ist das für eine Beziehung, die früher vielleicht unsere Urvorfahren hatten mit ihren eigenen Kindern, wo die Angst hatten vor ihrem Vater oder sogar manchmal vor der Mutter? Was ist das für eine Beziehung? Die ist zum Davonlaufen. Und manche waren glücklich und selig, wenn endlich der alte Deckel zu und weg. Das allein steckt schon in diesem Wörtchen. Der Heilige Geist sagt in uns, ihr seid Kinder Gottes. Kapieren wir nicht. Nochmal, das ist so wichtig, dass wir wissen, Wir können das nicht begreifen. Wir können es vielleicht mit dem Herzen erahnen, was für eine Würde, was für einen Wert wir in den Augen dieses Gottes haben. Lesen wir ein Stückchen weiter. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir ein für alle Mal eine Denkweise ablegen, die von Furcht geprägt ist. Wie viele Menschen begegnen wir, dass wenn man überhaupt über den Gott oder die Beziehung zu Gott redet, denen man anmerkt, dass sie eigentlich vor dieser Gottheit Angst haben. Von Furcht geprägt ist. Damit wir ein für alle Mal eine Denkweise ablegen, die von Furcht geprägt ist und in Gott nur einen Despoten sieht. Was haben wir über Jahrhunderte geschafft, dass sich ein solches Gottesbild verbreiten konnte mit allen seinen verheerenden Folgen? Da ist ein Gott, von dem Johannes schreibt in seinem Brief, Gott hat keine Liebe zu uns. Er ist Liebe. Dieses Wesen, das wir Gott nennen, das ein Geheimnis ist, keiner von uns könnte sagen, was Gott oder wie Gott oder woher er kommt oder was ist, keiner von uns. Wir können nur eines sagen, dieses Wesen hat eine Beziehung zu uns und will alles andere sein als ein Despot. Er ist Liebe. Er hat sie nicht nur. Die kann man auch wieder ablegen. Oh, jetzt bin ich aber stinkig. Ah, ich habe meine Tochter mal geliebt, aber sie ganz gut gefunden und so alles das. Aber dann, als sie dann mit dem da weggegangen ist und sich 3 Jahre lang nicht mehr gemeldet hat, da ist sie für mich gestorben. Das kann man, wenn man Liebe nur hat. Man kann sie auch wieder aufgeben. Aber Gott kann seine Liebe nicht aufgeben, weil er die Liebe selber ist. Steht zumindest hier. Und ich glaube, es stimmt. Gut. Also, wir sollen diese Denkweise ablegen, die von Furcht geprägt und in Gott nur einen Despoten sieht, der uns als seine willenlosen Sklaven halten möchte. Das ist das Bild, was Menschen von Religion haben. Da musst du, da sollst du, da darfst du nicht. Ja, das ist Religion. Spur nur schön, sei treu und redlich und bemühe dich, um gute Spenden zu geben. Willenlose Sklaven. Und Gott ist das Abenteuer eingegangen, dass er uns einen eigenen Willen geschenkt hat. Das ist sein Dilemma. Und es ist gleichzeitig sein Glück. Denn da gibt es Menschen, die begriffen haben, wer er ist und die anfangen, diesen Gott wirklich zu lieben, sich in seinen Armen zu bergen, ihm nie mehr den Rücken zuzudrehen, weil seine Liebe uns erwischt hat. Nie mehr. Was hat Gott im Alten Testament mit seinen eigenen Völkchen, das er da aus allen Völkern mal ausgewählt hat, um mit ihnen mal anzufangen, langsam zu zeigen, wer er ist? Was hatte der für ein Problem? Er hatte nicht das Problem, dass die gesündigt haben. Musterbeispiel ist ein David. Das war vielleicht ein Schlumpf. Der hätte heute Bildzeitung ständig gefüllt mit irgendwelchen Storys. Und Gott sagte von ihm, hey, du bist ein Mann, wie ich ihn mir gewünscht habe. Du bist was ganz Besonderes. Ja, hallo. So ein Hallodri und ganz was Besonderes. Ja, der hat Gott geliebt. Nichts anderes. Und das will uns wirklich Paulus hier deutlich machen. Wir sind herausgefordert, uns ihm sich zuzuwenden. Das Volk Israel hat immer nur dann mit Gott Schwierigkeiten bekommen, wenn es sich von ihm abgewandt hat. Wir leben heute in einer Zeit, in der sich wenige Leute von Gott abwenden. So, ich gehe jetzt in eine andere Sekte oder irgendwas, ich mache irgendwas, was ihm nicht gefällt. Und so. Diese Zeiten sind vorbei. Was wir heute haben, ist das Zuwenden des Rückens zu Gott durch eine bodenlose Gleichgültigkeit. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal Menschen begegnet sind, wenn Sie mit dem vielleicht ein bisschen über den Glauben reden wollten oder sagen, du gehst doch in diese komische Kirche da, die auf einer Wiese lebt. Was machst du denn da? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diesen Gott kennenlernt. Ach komm, hör, bleib doch. Das waren Märchen für Leute, die mit dem Leben nicht klarkommen. Die brauchen dann irgendwie so einen Ersatz. Ich habe dich irgendwie anders eingeschätzt. Hä? Sie haben nicht kapiert, was wirklich schlimm ist, wenn sie diese Gleichgültigkeit weiterhin in ihrem Leben leben. Die schlägt einmal ins Gegenteil um. Hoffentlich ist es dann nicht zu spät. Nach Statistik glauben vielleicht noch so ein gutes Drittel aller Deutschen an ein Leben nach dem Tod. Das ist also schon, ich weiß nicht, ob das ist schon eine etwas ältere Statistik. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, vielleicht ist es noch schlimmer. Die glauben an ein Leben nach dem Tod. Die restlichen interessiert es nicht. Und es kam mal eine Untersuchung raus in einer westdeutschen, nicht von frommen Orden oder sonst wie geführten Klinik, die aber gleichzeitig palliativ tätig war, also wo immer Menschen zum Sterben kamen. Und in dieser Klinik hat man mal erforscht, wie ungefähr der Glaube an ein Leben nach dem Tod, also letztlich der Glaube nach einem Gott, der dann erwarten könnte, die Menschen bewegte. Nach der offiziellen Meinungsschätzung waren es, wie gesagt, ein Drittel, die noch daran glaubten. Und so hat man auch erwartet, dass die auch ungefähr in der Klinik sich repräsentieren, in dem Wunsch, geistlichen Beistand zu bekommen, wenn es denn aufs Ende zugeht. Und dann, ich habe immer gerne Leute dann raten lassen, was schätzen sie, wie viel denn das wirklich die in dieser Klinik wollten. Es waren 400 Fälle, die untersucht wurden. Ich sage es jetzt, damit wir schnell darüber wegkommen. Es waren 399. Und meine erste Reaktion war, die war auch handfest, dass ich mir gesagt habe, das ist jetzt eine Sauerei. In der letzten Minute noch die Kurve kratzen. Und vorher nichts. Bis mir dann jemand gesagt hat, ich glaube, du siehst das nicht richtig. Bei Gott ist dieser letzte Moment herrlich, weil da sein Geschöpf doch noch den Weg zu ihm findet. Das heißt, wir haben eine sehr eigenartige Vorstellung manchmal von Gott, und es ist so gut, wenn wir uns ständig korrigieren lassen. Als ein Kind Gottes müsste ich wissen, mein Vater im Himmel weiß um das Schicksal dieses oder jenes Menschen. Wir haben in unseren Herzen oft ein ganz klares Urteil. Also so ein Mensch wie der weiß, wo er hinkommt. Also ich weiß es zumindest. Also der Hades ist nichts dagegen. Ab in die Gehenna. Was geht das uns an? Was wagen wir, in die Akten Gottes hineinzuschauen, falls er je Akten hat? Ist es nicht so, dass dieser Gott zitternd und hofft, dass es doch noch einen letzten freien Schritt, einen freien Willen gibt, der sagt, Gott, verzeih mir, ich habe nicht kapiert, dass es dich gibt und dass du mich liebst. So, dann geht es hier weiter. Das ist, ich sag ja, es ist einer der Texte, mit denen man leben und sterben kann. Nein, durch seinen Geist haben wir die Gewissheit erhalten, dass wir Gottes eigene Kinder sind und voller Vertrauen zu ihm Abba, Papa sagen können. Als mir das mal dämmerte, dass dieses Wort eigentlich nie richtig übersetzt wurde, sondern mit bestenfalls lieber Vater übersetzt wurde, da habe ich mir gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das ist die Kindersprache im Hebräischen. Aber heißt Papi, Paps, irgendwie so. Und dann wurde mir gleichzeitig klar, wenn ich zu dem Schöpfer Himmels und der Erde und aller Heerscharen und Engeln und alles drum und dran und aller Menschen und so, wenn ich zu diesem Gott sagen darf, du Papi, mir geht's gerade saumäßig, kannst du mal auf diese oder jene Sache gucken? Ich komme nicht durch, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was. Ich kann zu meinem Gott kommen und sagen, du Vati. Das kann kein Theologe der Welt erfunden haben. Und die Konsequenzen dieses kleinen Wortes sind eigentlich das Ende der Religion. Dass jeder Mensch gerufen ist, in einer ganz persönlichen, liebevollen, jetzt hätte ich bald gesagt, auch kindlichen Art und Weise, mit diesem Gott zu leben. Deswegen hat Jesus mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hätte ich bald gesagt, dann lasst es sein. Gott kann mit Erwachsenen, jetzt nicht im falschen Sinn, Gott kann mit Erwachsenen Menschen, die denken, sie müssen alles selber machen und sie sind ja so gut oder auch so schlecht, völlig wurscht. Nur Erwachsene können wirklich fatale Urteile über sich selbst fällen. Je älter sie werden, umso schlimmer werden manchmal die Urteile. Ich habe in meinem Leben versagt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht anfangt, Gott Abba im tiefsten eures Herzens zu nennen, dann habt ihr das Kostbarste in diesem Leben versäumt. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt. Ja, und ich weiß nicht, wie ich zum Wochenende meine Miete zahlen soll oder so. Das ist kein Leben der Fülle. Gott, was machst du für Sprüche? Das Leben in Fülle, das ist das Wissen, mein Vater im Himmel sieht mich, kennt mich und nicht trotzdem, dass er mich kennt. Manche sagen, ja, es gibt auch ein Lied, in dem das dann vorkommt. Der Autor dieses Liedes hat das auch schon korrigiert in seiner zweiten Strophe, hat er eine neue Strophe eingefügt. Da steht, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und er hat mittlerweile kapiert, wir hatten auch ein gutes Gespräch miteinander, dass das trotzdem nicht hinhaut. Dass du mich kennst und deswegen liebst. Deswegen. Ja, mit unserer gesamten Geschichte. Wir sind dermaßen, ja, wie soll ich sagen, innerlich auch betoniert in manchen Dingen. Die liegen in uns so fest, dass Gott sagt, wie soll ich denn Panzer jemals aufbrechen? Wenn du über dich geurteilst, was soll ich denn machen? Wenn du mit dir liebelos umgehst, was soll ich denn noch machen? Wenn du wüsstest, dass du mein Kind bist, dann würdest du auch wahrscheinlich erahnen, dass du mit dir wertschätzender und liebevoller umgehst. Um alles in der Welt. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen und sogar dafür gestorben. Dass wir allen Ernstes Gott so anreden durften, kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Das heißt, dass wir uns auf diese Botschaft Gottes, die er durch seinen Geist in unser Herz hineingibt, das hat nichts mit Charisotik und allem Möglichen zu tun. Wir müssen da immer ein bisschen aufpassen. Es wird alles, was mal in Vergessenheit geraten ist, manchmal ein bisschen besonders auf die Fahnen heben und sagen, ja, die Charismatik ist so wichtig, nicht? Die charismatischen Gaben und alles. Es geht um den Geist Gottes, der jedem Menschen gegeben wird, der sich auf diesen Gott einlässt. Und dieser Gott, er wird uns immer wieder daran erinnern, du bist mein Kind. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich bin doch dein Papi. Ja, also, er bestätigt uns, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind und damit auch all das erben werden, was der Vater seinem Sohn Jesus und mit ihm auch uns zugedacht hat. Ehrlich gesprochen, mir reicht schon die Fülle des Lebens in diesem Leben einfach dadurch, dass Gott mich in eine unglaubliche Beziehung eingeladen hat, für die ich nichts getan habe, im Gegenteil. Aber das müssen wir kapieren. Ich habe das jetzt im Ich-Form gesagt, aber ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne das von sich sagen kann. Ja, ich ahne, dass da mein Glück wäre, wenn ich mit diesem Gott wirklich zusammenleben würde. Lesen wir noch ein Stückchen davon. Wir müssen nur, egal ob in guten oder in Leiden, ganz nahe bei ihm bleiben. Was die Leiden anbelangt, bin ich der festen Überzeugung, dass sie im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir erleben werden, völlig unbedeutend sind. Manche sagen, diese Botschaft ist zu positiv. Da muss ein Haken dran sein. Und dann weiß man auch, man findet die Haken. Ja, Jesus hat auch in der Bergpredigt gesagt, dies und jenes. So. Warum nicht in einem solchen Fall, wenn man wieder so einen Haken religiöser Art von irgendeiner Seite vielleicht sogar um die Ohren gehauen bekommt, warum nicht einfach sagen, tut mir leid, ich bin ein Kind Gottes, ich kann nicht mal anders. Ich kann nur noch denken, dass ich niemals mehr in meinem Leben allein sein werde. Selbst die härteste aller Einsamkeiten ist durchbrochen. Das ist das, was Jesus sein Leben gekostet hat, um uns klarzumachen, so ist Gott. Er liebt uns, bis er alles, was er hat, hergegeben hat. Auch das konnte kein Theologe erfinden. Dieser Weg gibt es auch in keiner Religion der Welt. Da steht, die Gottheit immer gegen den Menschen. Immer gegen den Menschen. Die müssen spuren. Meistens dann der jeweiligen höheren Klasse, der Priester dieses irgendwie Gottes. Aber keiner hat sich total hingegeben. Und wir können sicher sein, in Jesus war der Vater gegenwärtig, so wie es im Johannesevangelium heißt, ich und der Vater sind eins. Deswegen brauchen wir nie Sorge zu haben, dass wir den Vater im Himmel verärgern, wenn wir zu Jesus beten und ihn in erster Linie als den ansehen bei Gott, der uns hilft, Gott lieben zu können. Dieser Jesus ist absolut liebenswert. Und damit ist auch Gott liebenswert. Und wenn wir uns in diesem Verhältnis zu Gott zu Hause fühlen, dann haben wir das Ziel schon erreicht. Mitten im Leben. Mitten im Leben sind wir nicht vom Tod umgeben, sondern von der Herrlichkeit unseres Gottes. Ich möchte beten. Jesus, du kennst uns und du weißt auch, wie verkorkst wir manchmal von dir und dem Vater und überhaupt über das Christentum nachdenken. Aber du kannst uns helfen. Zieh uns einfach an dich. Wir wollen dir in Freiheit sagen, wir sehnen uns danach, dass du unseren Beton aufbrichst, dass du uns befreist als die, die wir sein dürfen, als die Kinder deines Vaters im Himmel. Und ich bin so froh, dass du nicht aufgehört hast, jeden Einzelnen von uns so zu lieben, bis er in deinen Armen landet. Ich bitte dich darum, dass du es tust bei jedem von uns. Amen.